würde gerne nochmal ein Gebet sprechen. Ja, lieber Vater, dein Wort ist wunderbar, dein Wort ist vollkommen. Deinem Wort möchten wir uns gerne stellen heute Morgen und daraus lernen. Was meinst du, was hast du gemeint? Was hat es uns, was hat es mir zu sagen? Danke, dass wir so beten dürfen in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du uns die Augen öffnest, Herr, dass wir sehen und verstehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, das Vaterunser, Matthäus Kapitel 6, eigentlich noch Bestandteil der sogenannten Bergpredigt. Und ich hatte ja schon einmal gesagt, die Bergpredigt ist die Regierungserklärung unseres Herrn Jesus Christus für das messianische Königreich, das damals eigentlich bevorstand. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen das Vaterunser auswendig können. Ist das so? Darf ich mal so Handzeichen haben? So, halb, ja. Ja, die meisten können es auswendig, das Vaterunser. Ist ja ein wunderbares Gebet. Ich habe da mal eine Geschichte gelesen, das soll sich damals bei Luther, zu Luthers Zeiten abgespielt haben. Dr. Martin Luther war in einer Gaststätte. Und in dieser Gaststätte hat man sich dann auch viel unterhalten über Frömmigkeit, über Gebet, über Bibel und so weiter und so fort, über Andächtigkeit etc. etc. Und der Dr. Martin Luther hat dann unter anderem gesagt in dieser ganzen Unterhaltung und Diskussionen und Dialog, den man geführt hat, also ich bin überzeugt, dass es kaum jemanden gibt, der das Vaterunser so beten kann, dass er während dieses Gebetes nicht mit den Gedanken mal abweicht. Und da war niemand mit einverstanden und dann ging Martin Luther so weit und hat gesagt, ich biete demjenigen mein Pferd, der das Vaterunser so konzentriert betet, dass er eben in seinen Gedanken nicht abweicht. Und sofort hat sich einer gemeldet, auf die Wette gehe ich ein. Und der ist dann in ein Nebenzimmer gegangen und fing an zu beten und nach ganz kurzer Zeit kam er wieder raus und hat Martin Luther gefragt, du Dr. Martin Luther, das mit dem Pferd, wie war das noch? Ist das mit Geschirr oder ohne? Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, es ist wirklich gar nicht so einfach, ja? Das Vaterunser ganz konzentriert durchzubeten. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, das ist natürlich selbstverständlich, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Das Vaterunser gilt eigentlich allen Menschen. Es gilt der Gemeinde, es gilt mir. Wir dürfen es beten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen betet das Vaterunser? Ja, wunderbar. Ich darf von mir sagen, ja, ich bete es eigentlich auch. Ich glaube, ich kann sagen, jeden Tag. Jeden Tag bete ich das Vaterunser. Warum? Weil es praktisch so jeden Lebensbereich abdeckt. Ich habe meine Gebetszeit und so am Ende oder am Anfang bete ich dann noch gerne das Vaterunser. Es zeigt mir aber auch, was Gott wichtig ist und es zeigt mir die tiefgründige Weisheit unseres Herrn Jesus Christus. Manche haben deshalb auch das Vaterunser als das Mustergebet bezeichnet für Gemeinde und im Allgemeinen. Und ich denke mal, dass dieses Gebet des Vaterunsers für unzählige Christen eine Stütze gewesen ist, eine Hilfe in Nöten, in Zeiten der Anfechtungen, wo sie manchmal auch kaum noch beten können. Es gibt ja so Phasen, da sucht man nach Worte und dann betet man das Vaterunser und da steckt eigentlich alles drin. Wir beten es eigentlich in unserer Gemeinde relativ wenig. Es gibt keinen Grund dafür. Wir haben es auch schon gebetet, aber andere Gemeinden beten es beim Abendmahl, in den Gottesdiensten, in jedem Gottesdienst oder auf Hochzeiten oder bei Beerdigungen. Es gibt auch Leute, die haben das noch auf dem Sterbebett gebetet und es ist ihnen zum Segen geworden, wenn man es von Herzen tut. Viele beten es sehr konzentriert, andere plappern wie die Heiden. Wenn es um das Vaterunser geht, ich weiß noch, als junger Mann, ich bin ja katholisch aufgewachsen und da musste man regelmäßig, wurde man da in den Beichtstuhl geschickt und dann hat man gesagt, ja, was kann ich dem überhaupt an Sünden sagen? Hat man sich da irgendwas da hingeplappert und dann wurden einem die Sünden vergeben durch den Priester und dann gab er einem eine Aufgabe und dann hat er manchmal gesagt, bete dreimal das Vaterunser. Ja, wir haben gedacht, wenn es so einfach ist, ne? Und dann ist man rausgegangen und dann hat man ganz schnell Vater unter der und hat man das dreimal hintereinander gebetet und hat man gedacht, oh, jetzt bin ich ja erlöst, jetzt bin ich ja befreit. Aber lange angehalten hat es nicht. Es war dann so dahergeplappert. Aber bitte erlauben Sie mir, und das ist wirklich mein Gebet gewesen, die ganze Zeit gegenüber schon lange, erlauben Sie mir, wenn wir uns jetzt über dieses Gebet Gedanken machen, muss es aber auch unbedingt in dem Kontext betrachtet werden, in dem es geschrieben oder gesagt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin der Meinung, die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes gebietet es uns, wirklich genau hinzuhören, was hat eigentlich der Herr damals damit gemeint. Ich habe es ja schon gesagt, es gehört noch im Rahmen der Bergpredigt. Jesus hatte immer noch die Heilslinie Israels im Fokus. Und es ging immer noch um den Anbruch oder den kommenden Anbruch des Reiches Gottes auf Erden in Person des Messias. Das Vaterunser in diesem Zusammenhang eröffnet uns deshalb auch prophetische Dimensionen und ich glaube, dass diese prophetischen Dimensionen des eigentlichen Inhaltes des Vaterunsers untergehen würden, wenn wir das nicht beachten, dass es zuerst den Jüngern gegeben ist, als ein gläubiger Überrest an den Messias, die für das Reich Gottes beten sollten. Das wollte der Herr ihnen mitgeben. Und darum versuche ich heute Morgen das Vaterunser auch so anzugehen oder darzulegen, dass wir das verstehen im Blick auf das Judentum der damaligen Jünger als an Jesus gläubige Juden und natürlich aber auch persönlich. Ich sagte ja, wir dürfen es auch natürlich als Gemeinde beten. In der Bergpredigt wurde ja noch sehr differenziert. Wir sehen also, das ist der erste Hauptpunkt sozusagen, dass wir jetzt mal aufzeigen, das Vaterunser aus jüdischer Sicht. Im Rahmen der Bergpredigt wurde noch sehr deutlich differenziert zwischen Juden und Heiden. Noch ganz deutlich. Zum Beispiel hatte er Jesus noch kurz vorher gesagt, das war eigentlich schon sozusagen die Einleitung zum Vaterunser, da hat er gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Und lehrt dann daraufhin das Vaterunser im Unterschied zu den Gebeten der Heiden. Was zeigt das? Es ist ein jüdisches Gebet. Ein jüdisches Gebet. Erst dann im Laufe der Zeit, der weiteren Entwicklung des Verhaltens auch, Israels und auch in der Entwicklung weiterer Offenbarungen ging der Herr dann über das Judentum hinaus. Nach Lukas Kapitel 11, Vers 1, das ist interessant, im Matthäus-Evangelium steht das Vaterunser im Rahmen der Bergpredigt, das gehört dazu. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11, Vers 1 ist das Vaterunser eine Antwort auf eine Frage der Jünger. Die Jünger haben nämlich dort den Herrn Jesus gefragt, bitte, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes der Täufer, seine Jünger lehrte. Es war also ein liturgisches Gebet, was Rabbiner ihren Jüngern beigebracht haben und was unter anderem auch Johannes der Täufer, der hat auch seine Jünger Gebete gelehrt. Und darauf beziehen sich die Jünger des Herrn Jesus Christus. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass es offensichtlich so war, dass der Herr zweimal dieses Gebet gelehrt hat. Einmal, wie gesagt, im Rahmen der Bergpredigt und zum Zweiten bei dieser anderen Gelegenheit als Antwort auf die Frage seiner Jünger. Und das ist doch ganz interessant, dass der Herr zu diesem Zeitpunkt noch nicht darüber geredet hat, dass sie in seinem Namen beten sollen. Das kommt da noch nicht vor. Das tut er erst später beim letzten Abendmahl. Am Ende seines Lebens sagt er ihnen, jetzt betet in meinem Namen. Er hat ihnen zu diesem Zeitpunkt offensichtlich auch noch nicht gesagt, dass sie im Geist und in der Wahrheit beten sollen. Was sich dann nach Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes verwirklicht und was er prophetisch schon angedeutet hatte am Jakobsbrunnen dieser Frau, der samaritanischen Frau gegenüber. Vielmehr lehrt der Herr hier noch ganz in Übereinstimmung mit Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hat auf das kommende Reich aufmerksam gemacht und Jesus hat ja auch daran angeschlossen. In der Prophetie für Israel wird die Haushaltung des Leibes Christi noch nicht behandelt. Davon bin ich überzeugt. Angedeutet, aber richtig effektiv behandelt, wie nachher in den Lehrbriefen, noch nicht. Der erste Fokus war immer noch Israel, Zukunft Israels, messianisches Reich für Israel, dann natürlich darüber hinaus auch die Nationen mit inbegriffen. Das Vaterunser passt deshalb auch ganz gut in den Rahmen des Alten Testamentes. Sie finden praktisch jede Bitte, ich habe mir das aufgeschrieben, aber das würde jetzt zu weit führen, darauf einzugehen, dein Name werde geheiligt und so weiter und auch Erlösung, vergib uns unsere Schuld, unser täglich Brot gib uns heute, die Herrlichkeit seines Reiches, das kommt alles schon im Alten Testament vor und das ist eigentlich eine Zusammenfassung all dieser alttestamentlichen Prophezeiungen eben der Propheten. Und jetzt gehen wir in diesem Stil, aber wir versuchen natürlich auch uns nicht zu vergessen, das Gebet des Vaterunsers mal durch. Weil ich sage es noch einmal, glaube, dass die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes das gebietet. Im Laufe der Jahre, wissen Sie, das ist ja, ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch, als Alexander Schick hier war? Und erinnern Sie sich noch, als er auch über die Ersatztheologie gesprochen hat? Ja, und diese Figuren gezeigt hat da vor, ich weiß nicht, war es in Trier oder so, vor großen Kirchen, ja, wo dann praktisch nur noch die Kirche als Gemeinde sozusagen hochmütig dasteht und das arme Israel daneben, blind, versklavt, hat keine Existenzberechtigung mehr. Und das hat sich im Laufe der Jahre, Jahrhunderte so fest eingebürgert, ja, dass man immer alles sofort zuerst auf die Gemeinde. Wir blenden Gemeinde nicht aus. Aber es ist zuerst an Israel gerichtet. Und dann, das ist die Reihenfolge. Sonst hat man überhaupt keinen Blick mehr für dieses Volk. Und auch keinen Blick mehr für ihre Zukunft. Und das ist doch wichtig. Das ist uns auch eine Last als Missionswerk, Mitternachtsruf und auch als Werk, die wir in Israel arbeiten. Wir gehen das Gebet mal durch. Deshalb sollt auch ihr in dieser Weise beten, sagt der Herr. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Vers 9 bis 10. Die Jünger sollten damals lernen, das Reich Gottes herbeizubeten und es unbedingt für diese Erde erwarten. Sie sollten auf die endzeitliche Erlösung ausgerichtet sein, die mit dem Anbruch des Reiches Gottes, sprich des messianischen Reiches, anbrechen würde. Aber wir wissen um die Entwicklung natürlich in den Evangelien. Der Messias wurde von den Israeliten, sprich von der Führung Israels, abgelehnt und verworfen. Später wurde dann tatsächlich Gemeinde eingesetzt als Leib Christi. Dieses Geheimnis wurde plötzlich entfaltet. Das Gemeindezeitalter wurde eingeschoben. Und das wunderbare Evangelium wird unter den Nationen verkündigt und Menschen finden zum Glauben und werden zur Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, hinzugetan. Aber nach der Entrückung, wenn dieses geheimnisvolle Gemeindezeitalter weg ist, ich habe das ja schon tausendmal betont und ich werde nicht müde, das immer wieder zu machen, wissen wir ja, wenn die Gemeinde weg ist, dass Gott den Faden Israel wieder aufgreift. Und dann wird das wieder zum Thema und dann wird auch für Israel das Gebet des Vaterunsers wieder zum Thema. Da geht es dann nämlich wieder ganz praktisch um das Reich, um das kommende Reich, um die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde durch den Herrn Jesus, der zurückkommt. Ich möchte Ihnen das mal lesen. Matthäus Kapitel 24, das ist die Ölbergrede Jesu. Da redet er über die Endzeit, über die große Trübsal. Und wir gehen davon aus, dass die Gemeinde eventuell da schon nicht mehr auf Erden sein wird. Und da geht es wieder hauptsächlich um das jüdische Volk. Und da sagt der Herr, und dieses Evangelium vom Reich wird dann, sprich in der großen Trübsal, in der ganzen Welt verkündigt werden. Es wird ja auch heute schon verkündigt, ist ja klar. Aber dann, in der großen Trübsal, wird es noch einmal einen ganz großen Schub bekommen. Und dann gehen wir in die Offenbarung hinein. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, die große Trübsal, ja, wo Gott den Faden Israel auch wieder aufhebt und dieses Volk schlussendlich erlösen will und da hineinführen will, was noch aussteht an allen alttestamentlichen Prophezeiungen. Die müssen sich ja noch erfüllen. Gott lässt die ja nicht fallen, nur weil es Gemeinde gibt. Da heißt es, Offenbarung 11,15, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Dein Reich komme. Offenbarung 11, Vers 17, wir danken dir, etc., dass du deine große Macht an dich genommen hast, und die Königsherrschaft angetreten hast, dein Reich komme. Oder Kapitel 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Das ist das Vater unser pur, merken Sie das? Das ist das Vater unser pur. Dass du das Heil, die Macht, das Reich unseres Gottes, die Herrschaft Christi angetreten hast. Oder Kapitel 19, Vers 6, Offenbarung. Und ich hörte etwas wie eine Stimme großer Volksmengen. Und dann heißt es nachher, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Wissen Sie, was ich glaube? Das Vaterunser wird das Gebet eines jüdischen Überrestes sein in der großen Trübsal. Da werden die beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist alles das, was auch in der Offenbarung wieder vorkommt. Gib uns heute unser tägliches Brot. Matthäus Kapitel 6, Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Selbstverständlich darf das jeder Christ zu allen Zeiten beten. Vielleicht sollten wir es viel mehr beten. Wir wissen um viele Menschen, Christen auch, die heute in Bedrängnis und Not leben und die sind froh um dieses Gebet. Und es darf auch für die allgemeine Bitte stehen, dass der Herr uns doch täglich versorgen möchte mit allem, was wir brauchen. Denn allzu schnell kann es mit dem Wohlstand bergab gehen. Dennoch meine ich auch hier, dass dieses Gebet zuerst die Situation Israels betrifft, und zwar wieder unter anderem in der kommenden Trübsal. Und ich möchte versuchen, Ihnen das zu erklären. Es geht ja nur um die Grundnahrungsmittel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht nicht ums Bankkonto. Ja? Herr, füll mein Bankkonto. Oder was weiß ich, ich möchte einen neuen Ferrari oder so. Darum geht es ja nicht, sondern um die Grundnahrungsmittel. Der Herr Jesus sprach in diesem Kontext seiner Endzeitrede auf dem Ölberg zu seinen Jüngern als Überrest Israels. Da hat er gesagt, es werden Kriege kommen und Hungersnöte. Hungersnöte. Infolge der Kriege. Und das wird dann auch in der Offenbarung 6 ganz speziell aufgelistet. Ja? Die Siegelgerichte, Kriege, Krankheiten, Hungersnöte. Ebenso. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in der großen Trübsal und wir wissen aus Offenbarung Kapitel 13, wer dann das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmt, der wird wahrlich schwer kaufen oder verkaufen können. Dem wird das Leben zur Hölle gemacht. Der wird an die wichtigsten Dinge des Alltags nicht mehr herankommen können. In jener Zeit findet dieses Gebet größte Bedeutung. Ich sagte, es geht um die Grundnahrungsmittel. Unser tägliches Brot, das, was ich heute zum Leben brauche, sagt der Herr. Im Blick auf die Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel als auf Erden. Also wir sehen eine Verbindung, eine Verknüpfung. Man könnte mit anderen Worten sagen, wenn dieses Zeitalter anbricht, dass der Herr wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, um sein Reich zu bringen, wird es vorher nämlich zu einer großen Trübsal kommen. Und in dieser großen Trübsal wird es unter anderem auch an Grundnahrungsmitteln mangeln. Offenbarung Kapitel 6, Vers 6, also das ist, wenn man das liest, ich habe da gestern Abend dann meine Frau und ich uns darüber noch Gedanken gemacht, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprachen, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht, weil die großartigen Dinge, die Luxusgüter, die werden im Preis bleiben, weil die keiner mehr kaufen kann. Und keiner mehr will, weil alle nur noch wollen, was wollen alle nur noch in der großen Trübsal? Essen! Das ist es. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was verdient ein Schweizer? Also ich verdiene ungefähr 700 am Tag. Naja, wie Malgo ist auch mit dem Hubschrauber ist der geflogen, hat seine Kinder von der Schule abgeholt. Das haben die Leute wirklich in die Welt gesetzt. Sagen wir mal, ein Schweizer verdient, also ein Denar war ein Tageslohn. Jetzt nehmen wir mal an, ich sage jetzt mal eine Zahl zwischen 150 und 200 Franken oder zwischen 150 und 250 Franken am Tag. Irgendeine Zahl. Ja? Und ein Maß Weizen war die Tagesration von Weizen, also für Brot, für einen Tag. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt eine Zeit, wo Sie 150 Schweizer Franken bezahlen, um Brot zu kaufen für einen Tag. Nur Brot. Weizen. Und dann kommt ja noch die Gerste. Die kostet auch nochmal einen Tageslohn. Also schon zwei Tageslöhne an einem Tag, nur damit sie essen können. So, So können wir das verstehen. Und so können wir verstehen, ja, was das für ein wichtiges Gebet wird, bevor das Reich Gottes anbricht, in der großen Trübsal, in der Israel dann steckt. Schlagen wir uns doch mal an die Brust. Ich glaube, die wenigsten, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, die wenigsten von uns stehen am Morgen auf und beten voller Sorge: Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder? Was machen wir denn? Wir gehen in den Kühlschrank, machen den auf und da purzelt uns schon alles entgegen. Nee, wir sagen, ach komm, wir gehen mal hier zu Migros, zum Coop, zu Aldi, Lidl, Denner. Und dann kaufen wir, was wir brauchen. Und dann machen wir anschließend, wenn wir dann essen und das Essen ist fertig, dann danken wir dem Herrn und dann sagen wir, lieber Gott, danke, dass du uns so versorgst. Beten wir schon fast verzweifelt um das tägliche Brot? Und übrigens, in den Lehrbriefen geht es auch ganz anders zu und her. Da werden wir aufgefordert, alles mit Danksagung zu genießen. Weil der Herr ist so treu und wir dürfen ihn natürlich bitten. Selbstverständlich, Herr, bitte versorge uns und gib, was wir brauchen, auch für unsere Kinder und vielleicht Schulmaterial. Und Herr, du weißt jetzt, das alte Auto ist kaputt, ich bräuchte was Neues und so. Dürfen wir ihm ja alles sagen. Gibt uns ja auch das Vaterunser zu. Aber von der ursprünglichen Struktur denke ich eben, dass das gemeint ist. Aber um uns vielleicht etwas mitzugeben, ich habe etwas so Köstliches gelesen in einer Zeitschrift, in einer christlichen Zeitschrift, und da ist das Zeugnis, eine wahre Begebenheit drin von einer Frau. Vielleicht finden wir uns darin auch mal wieder. Das sieht, wie Gott für uns sorgt. Da heißt es, also, diese Ehefrau hatte mit ihrem Ehemann 2 kleine Töchter. Und jetzt standen die Ferien an, 3 Wochen, und die haben sich so gefreut, die wollten nicht mal wegfahren irgendwohin, die wollten einfach zu Hause bleiben, aber die haben sich so gefreut, als Familie jetzt mal 3 Wochen Ferien machen zu können. Ja, und dann fingen die Ferien an und dann klingelt's und dann stand ein Bekannter vor der Türe, der mit seiner Frau in Trennung lebte und praktisch auf der Straße saß und Trost suchte, und ja, haben sie den aufgenommen. Und kurz darauf wurde ihr Nachbar zwangsgeräumt. Und dann haben sie den auch noch aufgenommen. Und dann schreibt die Frau, und jetzt lebten wir schon in den schönen Ferien 2 Wochen als Großfamilie zusammen. Und dann hat sich der Götti angemeldet von unserer 2. Tochter. Und der hat gesagt, gehen wir doch heute mal in diesem schönen großen Park spazieren und anschließend kannst du ja was Schönes kochen. Und dann haben wir noch einen schönen gemeinsamen Abend. Und die Frau sagt, sie hat nur noch eine Sorge gehabt. Ihr Frauen, ich glaube, ihr kennt das, ja, mehr oder weniger. Die hat nur noch eine Sorge gehabt. Wie kriege ich die alle satt? Was könnte ich überhaupt kochen? Muss ich noch einkaufen? Reicht das Geld? Reicht die Zeit? Wir schleppen ja sowieso schon alle durch. Und sie betet: Jesus, ich brauche deine Hilfe, kannst du nicht alle satt machen? Wie damals bei der Speisung der 5000. Und sie seufzt darüber, denn beim Rückweg sank mit der Sonne auch die Hoffnung auf eine Lösung. Sie befand sich schon auf dem Rückweg von dem Parkspaziergang. Und plötzlich hören sie eine Stimme aus dem Dunkeln. Habt ihr Hunger? Und sie erkannten eine Gruppe junger Leute, die am Bullspielen waren, und einer sagte, wir haben eben gegrillt, aber wir können nicht mehr essen. Wenn ihr wollt, esst alles auf. Der Grill ist noch da, Pappteller und Besteck sind im Korb, auf der Bank stehen Salate und Brote und da sind noch so viele Würstchen. Und die Frau sagte nur noch eins, danke Jesus. Der Abend war gerettet. Deshalb, natürlich hat das auch alles Sinn und Zweck, und Gott ist auch unser treuer Vater. Welcher Vater würde seine Kinder nicht versorgen? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Interessant, ne? Warum heißt es nicht, vergib uns unsere Schuld? Das klingt ja fast nach einer Bedingung, nach einer Voraussetzung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und wenn ich meinen Schuldigern nicht vergebe, ja, dann hast du Pech gehabt. Tatsächlich ist das Gebet hier an eine Bedingung geknüpft. Und das sehen wir schon wieder, den jüdischen Charakter. Den jüdischen Charakter. Die Brücke eigentlich noch auch zum Alten Testament. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ist an eine Bedingung geknüpft. Und das Vaterunser wird dann nachher auch in dem Sinn weiter dargelegt oder dieses Gebet im direkten Anschluss daran, sagt nämlich der Herr in Matthäus 6, 14 bis 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Puh. Harte Kost, oder? Also wenn Sie da noch Groll haben und immer noch alte Sünden hervorkehren. Jemand hat gesagt, also immer wenn ich mit meiner Frau Streit habe, dann wird die historisch. Und hat er gefragt, historisch, hast du dich da vertan, du meinst hysterisch. Nein, historisch, sagt er. Dann kramt die alles vor aus der Vergangenheit. Die Vergebung stand sogar unter der Androhung, dass gegebenenfalls Vergebung wieder rückgängig gemacht wird, wenn man nicht auch dem Nächsten vergibt. Man musste ja in Israel, musste man ja alle paar Jahre, das war ja alles vorgeschrieben, alle Schulden des anderen freilassen, loslassen. Und da gibt es ja das Gleichnis, ja, von dem Schuldner, der viel Schuld befreit bekommt und der dann aber nachher seinen Mitknecht da keine Schuld vorbei und dann kommt er ins Gefängnis. Also über Israel und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist also eine Voraussetzung. Ich sag mal so, so du wird dir. Verstehen wir, ja? So du vergibst, wird dir vergeben. In den apostolischen Briefen an Gemeinde heißt es genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Kolosser 3, 13. Ertragt einander und vergebt einander. Das ist eine Pflicht. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, und jetzt kommt es, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Sehen Sie? Und dann die Parallele, Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist eine abgeschlossene Vergangenheit. Und da klingt es jetzt so, weil dir so du, weil dir vergeben ist, sollst du auch vergeben. Im Vaterunser heißt umgekehrt. Ja? So du vergibst, wird dir vergeben. Können Sie mir folgen? Aber hier, weil dir vergeben ist, sollst du vergeben. Mit anderen Worten, während also bei Israel die Vergebung an diese Bedingung geknüpft ist, wird die Gemeinde aufgefordert zu vergeben, weil ihr bereits bedingungslos aufgrund des Blutes Jesu vergeben ist. Das ist ein Unterschied. Wenn wir den beachten, kommen wir besser zurecht. Ich vergebe nicht, damit mir auch vergeben wird. Mir ist vergeben worden. Und darum stehe ich in der Pflicht, auch meinem Bruder zu vergeben. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es mir schon schlecht gehen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Alles in dem Kontext. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das messianische Reich, das Reich Gottes soll kommen, wie im Himmel so auf Erden. Und dann Hungersnöte, unser tägliches Brot gib uns heute. Dann gibt es Vergebung, Vergebung, es werden sich viele verraten und so weiter und so fort. Ja, in dieser, jener Zeit. Und nun führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Es geht hierbei um eine ganz besondere Art der Versuchung und Bewahrung vor dem Bösen. Ich meine nicht um alltägliche Dinge. Herr, bewahre mich, dass ich heute Abend nicht so lange Fernseh gucke. Oder so. Ja? Darum geht es nicht. Es geht um etwas ganz Konkretes. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Auch dies wird ganz besonders den an Jesus gläubigen Juden, jüdischen Überrest, in der großen Trübsal betreffen. Der Herr hat das ja schon, übrigens, der Herr hat das ja schon im hohen priesterlichen Gebet gebetet. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auch mal Gedanken gemacht haben. Da sagt ja der Herr in Johannes 17, 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, wenn die Jünger hier schon Gemeinde darstellen, warum betet er denn nicht genau das Gegenteil? Vater, ich bitte, dass du sie zu dir holst, dass du sie entrückst. Nein, er sagt, lass sie. Aber bewahre sie vor dem Bösen. Hier sind die Juden, MacArthur schreibt das übrigens auch, hier sind die gläubigen Jünger, sind noch ein Bild für den Überrest, für den wahrhaftig gläubigen Teil des jüdischen Volkes an dem Messias, die ihn erkannt haben. Erst später, selbstverständlich, aber erst später werden sie dann auch, ganz klar, das Fundament oder für die Gemeinde Jesu. Aber erst später. In der großen Trübsal, ja, lesen Sie mal die Offenbarung. Da besteht die große Versuchung und das Böse darin, dass der Antichrist auftritt, dass der Teufel losgelassen wird. Der kriegt die ganze Kraft und Macht Satans sozusagen übertragen, die beiden antichristlichen Tiere. Es geht um Verfolgung des Judentums. Die Frau in Offenbarung 12 zum Beispiel wird verfolgt. Andere Heilige, die in dieser Zeit bekehrt sind. Die große Versuchung wird selbstverständlich auch darin bestehen, das Mahlzeichen anzunehmen und das Bild des Tieres anzubeten. Das ist die große Versuchung. Denn es heißt ja, wer das tut, kommt nicht in das Himmelreich. Das ist die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Auch der Apostel Paulus, aber das ist interessant, da spricht er nicht von Gemeinde, sondern spricht er von der anderen, spricht er von der Welt, außerhalb der Gemeinde. Weil die Gemeinde gehört ja dem Herrn Jesus. Die wird ja gerettet, sowieso. Ja? Aber wenn er über die anderen spricht, dann sagt er in 2. Thessalonicher 2, 8 bis 12, ich fasse das jetzt nur zusammen, darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden. Darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden. Führe uns nicht in Versuchung. Eine wirksame Kraft der Verführung, heißt es, damit sie der Lüge glauben. Wahrscheinlich nach dem Gemeindezeitalter. Für all die, die die Wahrheit des Wortes Gottes abgelehnt haben. Und in dieser Zeit, da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann der gläubige Überrest und andere, dass die dann beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Können Sie sich das vorstellen, die Leute in der Trübsal? Herr, das Mahlzeichen. Und wir haben Hungersnot. Und da jetzt überwinden. Bitte bewahre uns. Selbstverständlich, auch hier wieder, ich sage ja, ich möchte beide Seiten beleuchten. Selbstverständlich beten auch wir, dass der Herr uns bewahren möge, dass er uns Kraft verleihen möge, zu überwinden, zu widerstehen. Aber auf einer ganz anderen Basis, auf der Basis der Ereignisse nach Pfingsten und der folgenden Lehrbriefe der Apostel, die ihr vom Heiligen Geist gegeben sind. Zum Beispiel sagt Paulus in 2. Thessalonicher 3,3, Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Also im Vater Unser haben wir die Aufforderung, bittet, bewahre uns vor dem Bösen. Und Paulus sagt dem gegenüber und gibt die Verheißung, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt im 1. Johannesbrief 5,18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, der wiedergeboren ist, der zur Gemeinde Jesu gehört, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Verheißung. Und da liegt die Verantwortung auf einmal bei uns. Pass selber auf, was die Versuchungen angeht, in der wir heute leben. Ja? Wir werden also gar nicht von Gott in Versuchung geführt. Die Versuchung, die wir erleben, besteht in uns selbst. Aber in der großen Trübsal, da haben wir Gericht, da haben wir Zorn Gottes. Da ist große Verführung und Versuchung, die Gott sogar zulässt. Gott wird diese Verführungen zulassen. Senden. Und da beten dann natürlich die Gläubigen. Herr, bewahre uns davor. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, der dann in dem Antichristen wirklich, ja, sich hier verwirklicht auf dieser Welt. Und was sagt Jakobus? Niemand sage, wenn er versucht wird, Jakobus 1, 3, 14, ich werde von Gott versucht. Da schließt das ja generell aus. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Uns betrifft heute dies. Wir werden versucht durch unsere eigene Begierde, der wir Raum geben. Wir können ja nicht sagen, was weiß ich jetzt, Herr, bewahre mich davor, dass ich jetzt nicht dieses Filmprogramm gucke, wo es nur um Spielerei geht, um Geld oder was weiß ich. Und dann setzen wir uns vom Fernsehen und schalten es ein. Ne? Da sind wir selbst gefragt, da wird uns Gott nicht bewahren vor Versuchung und vor dem Bösen. Es geht um ganz andere Dimensionen. Die Versuchung beginnt in uns selber, die uns betrifft. Wer seine Schwächen kennt, darf ihnen keinen Raum geben. Wer sich Versuchung aussetzt, spielt ein gefährliches Spiel. Jemand hat einmal gesagt, wer seinen Garten sauber halten will, reserviert sich kein Beet für Unkraut. Ein Maler hatte die Aufgabe, das Vaterunser als Glasfenster zu gestalten, und die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, malte er in Gestalt einer Person, die im Begriff war, sich selbst eine Krone aufs Haupt zu setzen. Das sind die Versuchungen. Ehrsucht, Neid, Stolz, Überheblichkeit, Begierden, das sind die Gefahren. Und da sagt Paulus, ich züchtige meinen Leib, ich gehe darauf an, ich verzichte. Da kämpft er selber, da betet er nicht einfach nur, führe mich doch nicht in Versuchung. Aber in der großen Trübsal erleben, wenn es um das Mahlzeichen geht, Teufel auf Erden im Antichristen, Bild anzubeten, Gott bewahre uns, Gott bewahre uns. Das hat auch jedem einmal vorgeschlagen, wenn du zornig bist und ausrasten willst, dann bete zuerst mal ganz ruhig das Vaterunser. Kommst du runter. Das sieht doch schon wieder ganz anders aus. So, letzte Bitte, wir müssen zum Schluss kommen. Dein Reich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es geht also um sein Reich, es geht um seine Kraft, es geht um seine Herrlichkeit. Die entfaltet sich in der Offenbarung. Gerade in ihr sehen wir sein Reich kommen, seine Kraft wirken und seine Herrlichkeit erscheinen. Ja? Die Offenbarung ist eigentlich dann unter anderem auch die Erfüllung vom Vater Unser. Offenbarung 12,10. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes. Vater unser pur. Offenbarung 19,1. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Wir gebeten als Gemeinde natürlich selbstverständlich auch Maranatha. Aber wir beten eben Maranatha. Komm, Herr Jesus. Wir haben seine Erscheinung lieb. Wir wollen Mitternachtsrufer sein. Sein Geist drängt uns dazu. Wir beten auch, dass seine Königsherrschaft bald antreten möchte. Aber wir haben eine ganz andere Ausrichtung. Die Bibel lehrt uns als Gemeinde Jesu unter anderem, dass wir die Entrückung erwarten sollen, die Auferstehung aus den Toten für den Leib Christi. Und diesbezüglich sagt der Apostel Paulus, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Also, das Vaterunser ist ursprünglich im Kontext, meine ich, ein jüdisches, eschatologisches, also prophetisches Gebet. Was wir aber natürlich auch für uns als Gemeinde anwenden können. Sie sind eingeladen, das zu beten und auch über dieses Vaterunser hinaus zu denken und es selber auch noch zu entfalten im Geist und in der Wahrheit. Herr, du weißt um meine Versuchungen. Du weißt, was ich heute brauche. Du weißt, wo ich noch schwach bin im Vergeben. Und du hast mir doch auch meine Sünden vergeben. Gib mir die Kraft jetzt auch dem oder jenigen, es fällt mir so schwer, auch wirklich Frieden zu haben. Der Herr möge uns das schenken. Amen. Ich würde gerne noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du hast dieses Gebet deinen Jüngern gelehrt, und es hat uns viel zu sagen, in prophetischer Sicht, aber auch ganz persönlich im Blick auf Gemeinde. Aber hilf uns, dass wir es lernen, Herr, die Bibel wirklich viel mehr noch mit deinen Augen zu sehen. Gib uns doch diese Weisheit, diese Unterscheidungsvermögen zu erkennen, was wo gemeint ist. Und es dann auch selbst und persönlich anzuwenden. Ich bitte dich für alle unter uns und auch für mich selbst, Herr, dass du uns weiter versorgst und es gibt so viele Verheißungen, dass du es tust, dass du uns bewahrst. Und wir können dich ja nur preisen, Herr, wenn wir das Vaterunser lesen, dass du uns in Jesus Christus ein für allemal unsere Sünden vergeben hast. Und wenn wir heute fehlen, dürfen wir dich immer wieder bitten um Reinigung. Und du tust es, Herr. Aber wenn da vielleicht Menschen sind, mit denen wir im Zwist liegen, so gib doch auch da Gnade und die Überwindungskraft. Paulus sagt, alles ist mir möglich, in der Kraft Jesu Christi zu vergeben, zur Versöhnung. Wir danken dir und wir beten, Herr, für die Zukunft Israels, für die Zukunft dieser Welt, auf die noch große Versuchungen und Katastrophen und Böses zukommen wird, weil du es zulässt. O Herr, du weißt um die, die sich noch bekehren. Du wirst sie auch da durchbringen, Herr. Wir wissen um viele Überwinder in der Offenbarung, die sicher auch dieses Gebet beten werden. Und wir beten schon vorausblickend, Herr, dass du in dieser Zeit ganz viel Gnade schenkst. Amen.